ARD.
Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Fakt ab eine Woche Wissenschaft. Es ist eine neue Woche. Wir haben wieder Wir haben wieder viel Wissenschaft in der Woche entdeckt und ja, mir gegenüber digital sitzt meine bezaubernde Kollegin
Julia Nestlen. Ich habe meinen Einsatz verpasst.
Oh Gott, wir besprechen immer, wie viel wir senden wollen, was für Themen wir ungefähr drin haben und so, ne? Aber die wichtigen Sachen, nämlich das Timing, das fehlt. Die Einsätze.
Ja, wir haben heute ein bisschen Delay. Sina Kürz sitzt ja weiterhin in Bonn und ich sitze in Mainz. Und manchmal will das Internet so wie, nicht wie wir, aber ich glaube, es
ist auch normal. Jetzt. Ich meine, der Sommer hat auch gerade Delay, wenn ich so rausgucke, also passt das eigentlich.
Oh Gott, ja, auf jeden Fall. Diese Woche war ja irgendwie auch, ich sag mal, wissenschaftspopularisierend. Es ist irgendwie gerade ganz viel los. Alle reden über Atombombe und Oppenheimer und ich freue mich voll, dass sich irgendwie so viele Leute dafür interessieren. Hast du schon geguckt?
Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ah, warst du schon in dem pinken Gegenstück?
Aber natürlich.
Film.
Nein, also es ist ja tatsächlich diese große Diskussion, was guckt man zuerst. Also ich habe mich dann für den Nicht-Physik-Film entschieden.
Ja, ich habe tatsächlich beide geguckt und gestern dann auch Oppenheimer. Ich würde sagen, kann man gut angucken, auf jeden Fall.
Aber Spoiler jetzt nicht, ne? Also ich bin voll anti-Spoiler.
Nee, ich spoiler nicht. Okay. Aber ich habe, während ich dann so danach auch noch im Internet rumgelesen habe und so etwas gelesen, was ich mal mitbringen wollte. Und zwar hat es mit unserem Daumen zu tun. Angeblich soll unser Daumen dabei helfen, abzuschätzen, ob wir sicher vor einem Atompilz, vor einer Atombombendetonation sind. Und zwar Daumen ausstrecken. Aha. Siehst du den Atompilz noch? Bist du nicht sicher? Siehst du ihn nicht mehr? Bist du wohl sicher?
Ah.
Das ist eine Story, ich sag jetzt mal, ich frame das schon mal vorsichtig, das wohl auch in dem Computergame Fallout vorkommt. Hast du es gespielt?
Nee, ich wollte das auch schon immer spielen, weil mich auch das Design schon so anspricht, aber nee.
Ja.
Genau, da geht es eben darum, ist auch so ein Zukunftsdystopie-Ding, ne? Nach so einem atomaren Anschlag.
Das Atomkrieg, genau, 2077 ist irgendwie ein Atomkrieg ausgebrochen und die Leute leben jetzt so. Und da gibt es sogenannte Vaults, wo Menschen sich unter der Erde schützen. Und dann gibt es den Vault Boy, das ist praktisch das Maskottchen von dieser Firma, die es macht. Und die streckt so den Daumen raus. Und irgendjemand hat mal gesagt, oh, der macht es so, weil das heißt, er ist in Sicherheit, weil er mit seinem Daumen den Atompilz verdeckt. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die im Internet das verbreiten. Aber es ist ein völliger Quatsch. Es ist eine reine Erfindung des Internets, dieses Daumenmärchen, sage ich mal. Und es macht ja auch null Sinn. Also hast du, wenn du eine größere Hand hast, bist du dann sicherer vor Atombomben?
Ja.
Oder wenn du kürzere Arme hast.
Nee, eben, genau. Und außerdem, also ich bin jetzt gar nicht sicher, der Atompilz, wie der genau zustande kommt, oder von welchen Dingen der abhängig ist, der wird ja vielleicht auch irgendwie von Wetter abhängig sein. Oder wie gerade so die atmosphärischen Bedingungen sind, könnte ich mir vorstellen.
Was also
die
vor Höhe allem, wo angeht, du sicher bist und wo du nicht sicher bist, ja.
Ja, genau. Und deswegen wird es, glaube ich, nicht reichen, wenn man den verdeckt mit dem Daumen, ob man dann sicher ist oder nicht, ne?
Nee, auf gar keinen Fall. Aber also es ist ja irgendwie schon naheliegend, weil ne, Daumensprung, also wie sich dein Daumen bewegt, wenn du ihn ausstreckst und vom rechten zum linken Auge springst, damit kannst du Entfernung abschätzen beispielsweise. Oder eine Daumendicke wurde ja auch schon benutzt, um irgendwie Dicken von Hölzern und so abzuschätzen und so weiter. Aber beim Atomkrieg oder bei einer Atombombendetonation hilft er uns nicht. Und vor allem sollte man dann auch nicht Richtung dieses Atompilzes gucken, glaube ich. Das ist eine ganz dumme Idee.
Ja, also da gibt es nichts mehr zu sagen. Hoffen wir einfach, dass wir diesen Test niemals machen müssen.
Ja, so zum Abschätzen. Also es hilft einfach, also in dem Fall hilft das Abschätzen wirklich gar nichts.
Aber Abschätzen ist ein gutes Stichwort, weil, also ich habe den Film ja noch nicht gesehen, ne, aber ich habe gehört, dass auch Enrico Fermi vorkommt in Oppenheimer.
Ja.
Ist ja auch eine Rolle. Also generell so die Creme de la Creme der Physiker und Physikerinnen in der Zeit kommt ja irgendwie vor. Und das
stimmt, total viele, wo ich auch nicht wusste, dass die sich alle kannten. So.
Ja, das ist crazy, ne? Ich habe auch immer das Gefühl, wenn man diese ganzen Namen dann droppt, dass das ja wirklich so das goldene Zeitalter der Physik war. Also da waren ja irgendwie alle am Start und jeder hat irgendwie sich gekannt und auf irgendwelchen krassen Konferenzen dann abgehangen und so. Das ist so crazy, dass diese Menschen sich auch alle gekannt haben, irgendwie untereinander. Mhm. Naja. Und Fermi wird, glaube ich, gespielt von, ich habe es nachgeguckt, Danny Ferrari. Relativ unbekannt. Und ich weiß auch gar nicht, ob so ein wichtiger Fact, den ich über Fermi total mag, auch bei diesem Trinity-Test, also als diese Atombombe getestet wurde, vorkam, hat man da gesehen, wie Fermi irgendwie so Papierschnipsel in die Luft wirft bei der Detonation?
Das weiß ich gerade nicht mehr, aber was man auf jeden Fall merkt, die schließen Wetten ab.
Ah.
Über wie groß das Ding ist und wie stark das Ding ist. Und Fermi ist einer, der da auf jeden Fall eine sehr gute Intuition beweist.
Ja, das, dafür ist er nämlich auch bekannt, genau. Es gibt eben diese Geschichte von Fermi, dass er, als eben beim Trinity-Test diese Bombe hochgegangen ist, die waren ja alle ungefähr so 19 Kilometer entfernt von dem Ort, wo die Detonation stattfand. Und die Geschichte ist, dass Fermi 40 Sekunden nach der Explosion dieser Druckwelle aus ungefähr 1,80 Meter Höhe Papierschnipsel fallen lässt. Dieses Papierschnipsel lässt er einmal vor der Druckwelle, während der Druckwelle und nach der Druckwelle fallen. Aha. Und anhand der Strecke, die diese Papierschnipsel durch die Druckwelle zurücklegen, ne, also die Druckwelle kommt an und die Schnipsel werden ja dann so ein bisschen weggeblasen, anhand dieser Strecke, die ungefähr 2,5 Meter betrug, konnte er super schnell dann abschätzen, wie groß die Explosionskraft von der Detonation war. Und das ist
krass.
Das ist mega cool. Er ist halt ein absoluter Fuchs. Denn natürlich gab es auch jede Menge Messgeräte, die das dann irgendwie ausgewertet haben. Und das hat halt Wochen gedauert. Ne? Aber er hat halt irgendwie dann da seine Papierschnipsel rumgeworfen. Ne? Hat er geguckt, ah, so weit und so hoch habe ich sie fallen lassen. Dann schätze ich mal, also ich weiß nicht, wie viel er dann noch kurz im Kopf rechnen musste. Aber dann hat er halt gesagt, okay, ungefähr 10 Kilotonnen TNT. Und ich meine, es waren dann irgendwie 20 oder so. Also es war die richtige Größenordnung. Und das ist halt ziemlich badass. Das mag ich super gerne, diese Geschichte.
Ja, es wird auch echt deutlich in dem Film, es kann nicht alles hundertprozentig berechnet werden. Ne? Ja. Es gibt immer so einen Teil, der Intuition oder Möglichkeit ist. Und schaut euch an.
Ja, es ist, achso, ja, es kommt noch mehr.
Willst du noch sagen, okay, Entschuldigung, wir schneiden das raus.
Diese Geschichte von Fermi und den Papierschnipseln ist halt ein super Beispiel dafür, dass er auch so als der Meister der Back-of-the-Envelope-Rechnungen bekannt ist. Back-of-the-Envelope, also dass er es schaffen konnte, so kleine Abschätzungen, Probleme auf der Rückseite von so einem Brief in so ganz kurzen Rechnungen einmal so runterzurechnen. Krass. Also das ist einfach so ein Beispiel dafür. Und daraus hat sich auch eine so ein Problemname entwickelt, nämlich das Fermi-Problem oder die Fermi-Frage, was einfach, ich bin ein Riesenfan davon, weil in der Physik geht es ja meistens darum, dass man eine Lösung so schnell wie möglich und so präzise wie möglich irgendwie zusammenkriegt. Ne? Also es ist egal, wenn es jetzt nicht exakt das richtige Ergebnis ist von der Rechnung, aber Hauptsache es ist irgendwie in derselben Größenordnung. Das ist immer das Wichtigste. Und das ist ganz cool, weil so kann man eigentlich schon im Vorhinein, wenn man irgendwie ein physikalisches Problem hat, schon mal abschätzen, in welcher Größenordnung sich die Lösung befinden muss. Und dann geht man erst wirklich so in die richtige Rechnung rein. Und das ist ganz gut, um das eigene Ergebnis, was man dann aus der Rechnung rausbekommt, am Ende gut abchecken zu können. Und zu sagen, ja, das habe ich auch mit meinen Schätzungen so abgeschätzt, das Ergebnis, also es passt. Gutes Beispiel davon von meinem Mathelehrer in der 6. Klasse. Da sollten wir, glaube ich, irgendwie die Länge von einem Bleistift ausrechnen. Und eine Mitschülerin hat mega Ärger bekommen, weil sie irgendwie 120 Zentimeter ausgerechnet hatte für den Bleistift und sich nicht gewundert hat über das Ergebnis. Und dann denke ich mir so, das ist eben nicht der Sinn der Sache. Und das sind eben Fermi-Fragen, dass man eben die Größenordnung abschätzt und nicht immer direkt das exakte Ergebnis sofort parat haben muss. Hashtag Pi gleich 3, kennen wir alle. Pi ist natürlich nicht gleich 3, aber das reicht für die PhysikerInnen, um damit zu rechnen. Und die berühmteste Fermi-Frage, die ich jetzt kenne, ist zum Beispiel, wie viele Klavierstimmer gibt es in Chicago?
Jesus,
ja, okay. Also es ist so eine völlig absurde, random Frage. Und wie soll man darauf die Antwort wissen? Weil also es ist super schwierig, genau ausrechnen zu können, wie viele Klavierstimmer es in Chicago gibt. Aber wenn man eben Enrico Fermi-like so ein paar Abschätzungen und so ein bisschen Hintergrundwissen hat, dann kann man eigentlich sehr leicht, oder was heißt sehr leicht, aber dann kommt man eben auf eine ungefähre Antwort. Dann geht man davon aus zum Beispiel, okay, Chicago, nehmen wir mal an, hat so 3 Millionen
Einwohner.
Genau, hat so und so viele Einwohner. Dann wie viele Haushalte sind dann, so sind immer so 2 pro Haushalt, ne? Ja. Jeder 20.
Das ist exakt mein Rechenweg gerade, ja.
Ja, ja, genau. Jeder 20. hat dann vielleicht ein Klavier. Wie oft muss man ein Klavier stimmen? Sagen wir mal einmal pro Jahr. Wie lange braucht man zum Klavierstimmen? Ungefähr 2 Stunden, ne? Und dann hast du schon ganz viele Zahlen. Und dann kannst du am Ende so sagen, okay, dann muss es ungefähr 100 Klavierstimmer in Chicago geben.
Ja.
Und ob es jetzt 50 sind oder 150, ne? Genau, ist eigentlich egal, aber du bist ungefähr in der Größenordnung und dafür ist Fermi halt voll bekannt. Ich liebe Fermi-Fragen.
Also bei jeder Pappkurs-Schätzfrage, die wir haben, lösen wir eigentlich ein Fermi-Problem.
Ja, und das Beste mit einem Bier in der Hand.
Sina, was denkst du, haben wir so vor 2000 Jahren in Deutschland gegessen? Beziehungsweise im Jahr 1?
Ich wollte gerade sagen Kartoffeln, aber die kamen ja, glaube ich, erst vor 400 Jahren hier rüber, ne?
Ja, so,
dann Sauerkraut.
Also, wenn ich mir das vorstelle, denke ich so an ungewürzten Getreidebrei.
Ja, wirklich. Ja, oder
was heute auch noch in anglikanischen Ländern sehr gerne gegessen wird.
Sauerkraut. Ich bin voll für Sauerkraut. Die Leute haben sich nur von Sauerkraut ernährt. Und dann kamen die Kartoffeln dazu.
Ja, also es klingt jetzt nicht nach besonders gewürzreicher Küche. Auf jeden Fall wurde jetzt die Woche etwas ausgegraben, wie im Jahr 1 denn in Vietnam so gekocht und gewürzt wurde. Und in Vietnam wurde zu der Zeit schon ein wohlriechendes, dampfendes, geschmacksknospenumspielendes Curry gegessen.
Ah.
Die haben nämlich Currygewürz gefunden.
Vor 2000 Jahren.
Ja, also sie haben es nicht vor 2000 Jahren gefunden, sie haben es jetzt gefunden und es ist so alt. Es sind Leute von der Australian National University. Die haben im Mekong-Delta Steinwerkzeuge untersucht und da war eben auch ein 2000 Jahre altes Steinwerkzeug dabei und haben das mikroskopisch untersucht und so weiter. Und dann haben sie festgestellt, da war Kurkuma mit dran, Nelken, Ingwer, Muskatnuss. Muskatnuss? Muskatnuss? Wie sagt man eigentlich? Muskatnuss, Fingerwurz, also chinesischer Ingwer, Zimt, Kokos. Ne? Und es sind alles Gewürze, die auch heute noch für Curry verwendet werden.
Und das vor, also ich finde gerade ein bisschen krass, dass das vor 2000 Jahren war, weil, also das waren jetzt viele Gewürze. Ich dachte, du sagst jetzt ein Gewürz, aber diese ganze, wusste man auch, wie viele Teelöffel jeweils genommen wurden? Also das ist ja sehr präzise dafür, oder?
Ein Rezept haben sie nicht gefunden in dem Fall. Das könnte aber, ich denke halt, wahrscheinlich gibt es schon so in Mesopotamien oder so, gab es vielleicht schon auch irgendwelche alten Steintafeln, wo auch mal Rezepte drauf standen. Aber jetzt für Vietnam spezifisch ist das jetzt nicht genannt worden. Aber was auch klar wird dadurch, dass es schon Handelsrouten gab zu diesen verschiedenen Orten, wo eben diese Gewürze herkamen, weil das ist nicht alles da gewachsen. Also es gab auch so ein kleines neues soziales Puzzlesteinchen, was sie reinfügen konnten. Aber mein erster Gedanke war, Moment mal, woher wissen die, dass das in der Küche war? Und woher wissen die, dass das Curry war? Weil ich meine, mit Muskatnuss kann man ja auch andere Dinge tun. Eine Muskatnuss kann ja auch berauschende Zwecke
Wollte
haben.
Ich grad, okay,
oder vergiftende
gut.
Zwecke.
Ich habe mich schon gefragt. Ja. Stimmt, wenn man eine ganze Muskatnuss, ist es auch wieder so ein, ist es wie mit dem Daumen? Ist es auch wieder fake, was ich da im Kopf habe? Wenn ich eine Muskatnuss esse, sterbe ich, ne?
Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Aber man, ja, wenn die ganze Nuss in deiner Luftröhre ja, dann schon. Aber also sehr viel Muskatnuss zu essen, macht auf jeden Fall einen sehr schlechten Trip und ist nicht angenehm. Und es ist eher vergiftend, als irgendwas Gutes zu haben. Aber dieser Muskatnuss-Samen, den sie gefunden haben, was ich auch ein ganz cooles Detail finde, der hat noch gerochen. Sie konnten daran riechen und es hat noch nach Muskatnuss gerochen. Wie verrückt ist das bitte?
Also Moment, was genau haben die, du musst mir mal sagen, was genau haben die gefunden und woran konnten die dann riechen? Haben die, oder haben
das
die,
war jetzt ein einzelner Samen, den sie gefunden haben.
Ah, okay. Also einen einzelnen Muskatnuss-Samen haben sie gefunden.
Mhm. Oder vielleicht auch mehrere. Aber sie haben an einem gerochen und das roch noch.
Nach 2000 Jahren?
Ja. Es lag im Matsch und es riecht noch.
Aber dann ist es ist versteinert, oder? Weil, sorry, dass ich jetzt so Fragen stelle, aber
das habe ich tatsächlich
ja
nicht
heißen,
gelesen.
Das würde ja erstmal heißen, dass jede Muskatnuss 2000 Jahre überleben kann. Gar kein Problem.
Naja, aber okay, beispielsweise, ich habe neulich mit einer Unterwasserarchäologin gesprochen und die hat gesagt, dass sie aus dem Schlick in der Ostsee zum Beispiel Haselnuss- oder Walnussschalen ausgegraben hat, die sahen aus wie neu. Das heißt nicht, dass das unbedingt versteinert sein muss. Kann sein, dass in diesem Matsch eine Umwelt herrschte, die einfach so eine gute Konservation geliefert hat. Ne? Also deswegen mit dem versteinert wäre ich jetzt nicht so sicher. Und das mit diesem Geruch, da dachte ich mir, okay, ist Muskatnuss vielleicht ein Geruch, der besonders lang hält oder ist ein besonders starker Geruch ist und so weiter. Und
ich habe noch eine Frage. Also, dass sie das gerochen haben, haben die dann diese Muskat oder diesen Samen untersucht und das einfach chemisch dann getestet, dass da noch ein Geruch da ist. Also nur wir den mit, also dass ein Hund das beispielsweise hätte riechen können, aber ja, wir mit unseren wenigen Riechzellen halt nicht. Oder konnten die wirklich daran schnuppern und haben noch immer Muskat gerochen?
So wie ich das verstanden habe, menschliche das Wahrnehmung.
Das ist abgefahren.
Mhm. Ist ja auch ganz interessant, die Einheit, um Geruch zu messen, ist Olf.
Ja, olfaktorisch, kennt man das Wort?
Ja, Olf. Und es Olf. Basiert darauf, ab welcher Menge Substanz ein Mensch das riecht, beziehungsweise sehr geschulte Riecher das riechen. Und dann ist es ein Olf.
Also wenn ein geschulter Riecher es riechen kann, ist es ein Olf.
Ich meine, ja. Auf jeden Fall, dann kriegt man Olf-Einheiten raus.
Die Einheit gab es in der Physik nicht.
Oder beziehungsweise wie viel, ne? Also du weißt dann, wie viel Menge du brauchst und dann weißt du, ab wann, also ich glaube, dann auf diese Menge bezieht
okay,
sich dann.
Okay, sorry, ich wollte aber gar nicht ablenken. Okay, also.
Ja, auf jeden Fall. Starke Gerüche. Und da bin ich auf eine kleine Recherchereise gegangen. Und also, wir waren ja gerade schon bei Atomwaffen in Kriegen und auch Gerüche wurden schon als Kriegswaffe versucht einzusetzen. Und zwar Gerüche, die besonders stark sind und eben auch besonders lange haften. Also Stinkbomben.
Ja.
Also, wusstest du das?
Also man kennt Stinkbomben ja eher von Kriegswaffen in Schulen.
Ja, oder im Prüfungsamt in Freiburg. Aber tatsächlich, also es gibt erstens, das US-amerikanische Verteidigungsministerium hat eine Frau beauftragt, eine Stinkbombe zu erschaffen. Trägt den Titel der Geruch US Government Standard Bathroom Malodor, also der standardisierte Badezimmer-Schlechtgeruch, soll riechen wie Feldlatrinen und war also eigentlich für einen Test von Reinigungsmitteln gemacht worden. Und sie wollten aber gucken, was ist der schlimmste Geruch, den wir machen können. Es soll gerochen haben wie Satan auf einem Berg verwesender Zwiebeln. Und die zweite mögliche Waffe, die versucht wurde einzusetzen und zu erforschen, war eine geheime schwefelartige Substanz, die wurde von Amis während des Zweiten Weltkriegs entwickelt und sollte gegen deutsche Offiziere eingesetzt werden, trägt den Namen Hu-Mi und es stinkt nach Fäkalien. Und der Sinn war, man sollte das auf deutsche Offiziere geheim sprühen und die sollten dann so widerlich nach Fäkalien riechen, dass sie selbst ganz eingeschüchtert und peinlich berührt sind und dass auch alle Menschen um sie rum nicht mehr auf sie hören, weil es ist ja ein Mensch, der kann offensichtlich nicht seine Flatulenzen bei sich halten und so weiter.
Ach so, okay. Das war die Strategie dahinter?
Das war die Strategie. Wurde aber nach 2 Wochen aufgegeben, weil man hat gemerkt, die Person, die das sprayt, bekommt auch sehr oft was ab und dann riecht die auch sehr doof.
Da hat keiner Bock drauf. Aber das sollte die Strategie dahinter sein. Ich dachte so, es wäre, weiß ich nicht, so ein bisschen wie wenn Stinktiere oder Lamas oder so diese übel riechenden Substanzen irgendwie absondern. Aber okay, das ist dann eine soziale Bombe sozusagen.
Soziale Ächtung, genau, war die Kriegswaffe. Und aber ich habe es gerade schon gesagt, Freiburg gibt es von 2012 diesen ganz berühmten Vorfall, dass ein saurer Student eine Buttersäurebombe, glaube ich, ins Prüfungsamt geworfen hat. Und es war nicht der erste Vorfall, wo Freiburg mit starken Gerüchen Schlagzeilen gemacht hat. 1889, Freiburg, Deutschland. Da haben Leute mit Thioaceton gearbeitet. Das ist wohl eine der am schlimmsten und durchdringendsten Substanzen der Welt. Und das ist dann aus dem Labor gefleucht, beziehungsweise das, was auch dann entsteht, wenn man mit dieser Substanz arbeitet und durch die halbe Stadt gezogen. In sehr kurzer Zeit hat Panik ausgelöst. Menschen haben wild auf den Straßen angefangen zu kotzen. Und ja, es gibt auf jeden Fall Gerüche, die man auch über die ganze Welt verbreiten könnte. Zum Beispiel das, was ja auch Gas beigemischt wird, damit man es riecht. Ne? Mhm. Da gibt es noch eins, was noch ein bisschen stärker riecht, aus derselben Familie. Da würde zum Beispiel ein großer Pool im Central Park reichen in New York. Wenn man das dann gut einmal durchwedelt auf der Erde, könnte man es schaffen, dass die ganze Welt danach riecht.
Die ganze Welt? Mhm. Aber dann würde man sich vielleicht wieder dran gewöhnen und es wäre gar nicht mehr so schlimm.
Dann merkt man es gar nicht mehr.
Ja, aber ist doch so, man kann sich ja an Gerüche gewöhnen. Also das ist ja durchaus möglich.
Wie so in unserem Klassenzimmer, wenn dann die Lehrerin reinkam, es stinkt wie ein Hygienekäfig. Und man selbst dachte so, ist doch alles okay.
Ja, genau. Also ich glaube, dass solche Waffen ja dann am Ende gar nicht so viel bringen. Ne? Weil dann hast du vielleicht den, Feldleiter da irgendwie, wie heißt es?
General,
danke. Hast du vielleicht den Feldleiter? Hast du vielleicht den General irgendwie nach Fäkalien riechen lassen, aber irgendwann hat er seine Autorität so weit durchgesetzt, dass es auch wieder egal ist.
Dann riechen alle so, ja.
Dann wollen alle so.
Ich glaube sowieso, dass Menschen im Krieg nicht gut gerochen haben. Aber das ist ein anderes Thema.
Nee, ich glaube, da hat man da nicht so drauf geachtet.
Vielleicht haben sich auch deswegen diese Stinkbomben nicht als Kriegswaffe durchgesetzt.
Jeder kennt ja diese Spikes, diese Nadeln, die an Gebäuden extra dafür da sind, damit Vögel nicht drauf landen und alles vollkacken. Kennst du das? Sieht man manchmal irgendwie so.
Spezifisch Tauben, ja.
Ja, vor allem für die Taubsies ist das gemeint, genau. Scheint auch vielleicht gut zu funktionieren und so gut, dass nicht nur Menschen das nutzen, sondern auch Vögel selbst.
Das ist, um sich zu verteidigen, oder wie?
Ja, genau, um ihre Gebäude zu schützen, nämlich ihre Nester. Was ich einfach eine fantastische Meldung finde. Eine Studie aus den Niederlanden, das sind Biologen aus Rotterdam, die das beobachtet haben und sich jetzt mal genauer angeguckt haben, dass Elstern wirklich diese, das sind ja so Bänder, ne? Die klebst du ja wirklich an diese Gebäudeteile dran, wo die Viecher drauf landen können. Ne? Diese Bänder reißen die wirklich ab und mit dem kompletten Band fliegen die zu ihrem Nest und bauen das um ihr Nest herum.
Und also mit wollen die wirklich andere Vögel fernhalten?
Ja, also das davon geht man stark aus. Also
man hat das
schon öfter beobachtet, dass sie zum Beispiel, dass so Elstern zum Beispiel Dornen nehmen, ne? Also nehmen die so ganze Dornenäste und legen die immer oben auf ihr Nest drauf, um wirklich so Greifvögel damit von dem Nest abzuhalten, dass sie da nicht draufgehen. Und bei Antwerpen hat man ein Nest gefunden, was wirklich komplett aus diesen Metallspikes bestand. 61 Metallleisten hat das Vögelchen gesammelt mit insgesamt 604 Spikes. Also es ist kein Vogelnest, das ist eine Vogelfestung, würde ich eher mal sagen.
Ja, allerdings. Von der Elster.
Von der Elster, ja. Die sind ja auch
ganz schlau. Ja, da würde mich nicht wundern, wenn die da auch noch einen Schatz drin vergraben hat. Ich meine, die Diamanten dazu geklaut.
Stimmt, weil diese Metallleisten, die glitzern ja auch schön, ne? Ist so ein bisschen schimmernd. Vielleicht hat denen das auch einfach gut gefallen, ne? Aber hat halt auch einen praktischen
Nutzen.
Ist auf jeden Fall mega geil, weil auch die ForscherInnen sagen, es ist absolut absurd, dass der Vogel Antivogelbänder nutzt, um andere Vögel abzuhalten.
Aber du, also die nehmen halt, was sie kriegen können. Das sind einfach super angepasste Vögel.
Ja.
Die nutzen das, was wir ihnen zur Verfügung stellen, zweckentfremden es zu ihrem eigenen Zweck.
In dem Fall noch nicht mal zweckentfremdet.
Also ja, stimmt. Sie verstehen den Zweck, sehen dasselbe wie wir darin und benutzen es. Aber ist das, wenn du jetzt sagst, mal so mit Dornen, machen das mehrere Vögel, dass sie, also
es gibt
Dornen.
Ja, es gibt völlig unterschiedliche Arten, wie Tiere ihre Nester oder ihren Bau verteidigen. Mhm. Das ist einfach der Hammer. Man hat auch zum Beispiel Vogelnester gefunden, das ist eine andere Studie. Also ich habe mir mal die besten angeguckt sozusagen, ne, weil mich das interessiert hat. So. Man kennt ja so die besten Verteidigungsstrategien von Tieren, wie Lamas zum Beispiel, die spucken und so. Ne? Das ist ja irgendwie auch alles sehr weird. Aber was machen Tiere so, um ihre Nester zu verteidigen? Und bei Vögeln hat man noch ein weiteres gefunden. Das ist eine Beobachtung in Mexiko, dass so Spatzen und Gimpel Zigarettenkippen nutzen.
Hä?
Die bauen Zigarettenkippen, also so Zigarettenstummel, die sie auf der Straße finden. Man hat Nester gefunden von Spatzen und Gimpeln. 8 bis 10 Zigarettenstummel waren in diesen Nestern eingebaut in Mexiko. Und das nutzen die eben, nimmt man an, um Parasiten wie Flöhe oder Milben oder irgendwie sowas abzuwehren. Das ist der Grund. Das hat man extra getestet. Man hat Nester genommen und hat so ein paar Wärmefallen daran reingebaut, ne, damit Parasiten angelockt werden. Ne? Und wenn da abgebrannte Zigaretten drin waren, dann hatten die Parasiten nicht so Bock darauf.
Das ist ja cool.
Ja.
Okay.
Ist aber natürlich auch für die Vögel selbst nicht so gesund. Ne? Also.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist
vielleicht nicht die beste.
Bei meiner Geruchsreise habe ich auch ganz viel drüber gelesen, warum Nikotingeruch eigentlich so klebt. Das ist alles ganz, ganz schlimmes Zeug.
Das
kann auch für die kleinen
ekelhaft,
Vögelchen nicht gut sein.
Habe ich auch gelesen, dass das generell auch in der Landwirtschaft teilweise benutzt wird oder benutzt wurde.
Ja.
Um auch wirklich Parasiten dann von dem Zeug, was angebaut wird, abzuschrecken. Also es ist auch über die Vogelwelt hinaus bei den Menschen bekannt.
Okay, krass. Okay, also sie nehmen Sachen von Menschen, aber noch irgendwas, also Dornen, was gibt's denn noch alles, was Vögel, nutzt jemand die Stacheln, die kleine Stinktiere abwerfen? Stachelschweine, Stinktiere.
Ja, das klingt gut. Es gab noch was sehr Bizarres, was ich gelesen habe, nämlich Wespen. Du kennst ja auch diese Insektenhotels, ne? Die bestehen ja aus so länglichen Röhren. Und man hat, also in diesen länglichen Röhren, ne, da bauen nämlich die Wespen dann so einzelne Kammern rein, ne, so hintereinander. Und in diese Kammern wird dann die Brut reingelegt. Und man merkt oft, dass die äußerste Kammer, also die, auf die man sozusagen zufliegt, die ist leer. Also die Wespen bauen ihre Brut da rein und machen das alles zu und dann fliegen die Wespen auch weg und sind fertig mit der Erziehung. Ne? Also mehr kümmern die sich nicht. Und die vorderste Kammer ist meistens leer, aber in Südostchina hat man Nester gefunden, in denen die äußere Kammer vollgepackt ist mit toten Ameisen.
Abschreckungsmanöver, oder
ja,
wie?
Und zwar wahrscheinlich zur Abschreckung. Denn diese toten Ameisen, man kennt das ja, dass Ameisen arbeiten ja auch so in der Kommunikation mit Chemikalien, ne? Also da werden ja so Chemikalien abgesondert und viele Parasiten kennen diese Chemikalien. Und damit diese Parasiten nicht in das Wespennest reingehen und die Brut dann irgendwie auffuttern oder befallen, riechen die Parasiten dann diese toten Ameisen, denken, ah, okay, da ist eine Ameisenkolonie drin, da gehe ich besser nicht rein, weil Ameisen sind natürlich Feind von Parasiten.
Auch für die Babywespen, die dann schlupfen, so ein Feuer in ein Schlachtfeld an Ameisen.
Ja, so ein Leichenhaufen aus Ameisen. Das ist das Erste. Und deswegen sind Wespen halt auch so assi, ne? Deswegen sind das halt auch wirklich so die unbeliebtesten Tiere, ne? Also wenn die schon in so einem Friedhof geboren werden, Friedhof aus Ameisen.
Kein Wunder.
Ja, kein Wunder, dass sie so unsympathisch sind. Und dann,
aber sie stehen ja unter Naturschutz, gell?
Wespen? Ja.
Ja, man darf die nicht einfach mit diesen Wespen fallen. Egal, anderes Thema.
Aber
du hast noch was gefunden?
Ja, ich hab noch was gefunden, was ich auch sehr mag. Wacholderdrosseln. Die haben zwar jetzt nichts, was sie in ihr Nest bauen, aber die haben eine sehr schöne Verteidigungsmethode selber, um Greifvögel von ihren Nestern fernzuhalten. Und zwar setzen die gezielte Kotspritzer ein, um Greifvögel zu vertreiben. Also sie haben eine Kotwaffe. Sie kacken die Greifvögel an. Und dieser Kot von diesen Drosseln, der ist halt sehr klebrig. Und man hat schon Bussarde gefunden, die wirklich durch den Kot von einer Drossel so verklebt waren, dass sie verendet sind. Das nenne ich mal eine Waffe. Also wenn wir eben bei diesen Stinkbomben und so waren, würde ich mal vermuten, Wacholderdrosselkot ist, das ist der wahre Endgegner.
Okay,
ich habe noch eins, das ist, glaube ich, mein Favorite. Und zwar geht es da um ein Zusammenschluss zwischen Taranteln und kleinen Fröschen. Es ist schon länger bekannt.
Taranteln sind Spinnen.
Ja,
ne?
Das sind diese riesigen, haarigen Horrorspinnen.
Man sagt von der Tarantel gestochen. Was ist denn das für ein Tier?
Ein Tarantel ist eine Spinne. Aber stimmt, man sagt von der Tarantel gestochen. Vielleicht können die stechen. Können die, glaube ich. Also manche Spinnenarten können stechen, manche können beißen und andere können wieder was anderes.
Mhm. Moment mal, ich habe das gerade mal in eine Suchmaschine eingegeben und da steht, Taranteln sind Spinnen und stechen nicht, sondern beißen.
Ah, okay. Dann ist es wahrscheinlich, wenn du von einer Tarantel, also es fühlt sich wahrscheinlich an wie ein Stich, ne? Jeder kennt das vielleicht, wenn man von einer Wespe gestochen wird oder so, ne? Und wenn die Tarantel beißt, werden ja wahrscheinlich auch irgendwelche Stoffe oder so ausgesondert und dann klingt es wie von einer Tarantel. Wieder
können
etwas.
Können wir mal recherchieren fürs nächste Mal.
Ja, und wieder etwas, was wir dann aus der Welt schaffen können, wie den Daumentest.
Den Daumentest. Aber okay, die halten sich kleine Frösche, hast du
ja
gesagt.
Ja, das ist das Allersüßeste. Die haben Haustiere, nämlich Frösche. Das hat man beobachtet. Das sind, also Taranteln sind schon groß. Ich finde, es kommt eigentlich sehr nah an Mensch und Schäferhund, würde ich sagen. Tarantel und Frosch.
Ah, okay.
Mhm. Ja, also sie halten sich kleine Mini-Frösche. Das hat man beobachtet bei ganz vielen Tarantelarten. Der Frosch gehört zu den Engmaulfröschen. Das sind so, gibt es auch ganz viele Unterarten. Und man hat das in Peru, in Indien, in Sri Lanka. Das sind Orte, wo man dieses Zusammenleben von diesen Spinnen und diesen Fröschen beobachtet hat. Und es ist ganz interessant, weil Spinnen können ganz easy diese kleinen Frösche fangen und auch fressen. Mhm. Aber die Spinne kann ganz genau unterscheiden, welche Art Frosch ihr da in die Fänge geraten ist. Und wenn es eben der Kollege ist, dann fängt sie ihn, aber tötet ihn nicht, sondern lässt ihn wieder los. Und der Frosch, für den ist es ganz praktisch, in der Nähe von dieser Tarantel zu bleiben, weil diese Frösche sind sehr klein, die sind total schutzlos ausgeliefert vor bestimmten Schlangenarten, vor Geckos und so. Und die gehen aber nicht in die Nähe von diesen Taranteln, weil Taranteln einfach relativ gefährlich sind und die keinen Bock haben. Die Tarantel bietet also dem Frosch einen Schutz und der Frosch wiederum futtert die ganzen Ameisen und Parasiten, die die Spinneneier angreifen.
Oh,
und das
verstehe.
Das ist total süß, Julia, weil man hat auch schon beobachtet, dass diese Frösche und diese Taranteln wirklich in einer WG leben, ja, dass die im gleichen Baumloch wohnen und dass in diesem Baumloch dann sowohl Froscheier als auch Taranteleier zu finden sind. Also die haben einfach eine WG. Ich finde das so unfassbar süß. Und wenn dann irgendwie so ein Gecko vorbeikommt und die Eier von dem Frosch fressen möchte, dann hat man schon beobachtet in Sri Lanka beispielsweise, wie die Tarantel diesen Gecko in die Flucht schlägt. Weil der versucht hat, die Froscheier von dem Frosch zu essen. Ich finde das so mega sweet einfach.
Das ist richtig süß. Frage ist nur, wer den Müll rausbringt.
Ja, ich glaube, das, ja, das muss jede Tarantel-Frosch-Beziehung unter sich klären.
Mit Putzplan.
Putzplan in der WG, ja.
Wir haben auch einen neuen Mitbewohner bekommen, Sina, in unserer großen ARD-Audiotheks-WG. Nämlich einen neuen Podcast von unseren Kollegen Gregor, Marie und Fritz. Die machen mit dem SWR, wo wir auch dazu gehören, und mit dem BR einen Podcast über KI. Ich meine, ChatGPT kennen wir irgendwie mittlerweile alle. Wir haben ja auch schon hier bei Fakt Up, glaube ich, mal eine Anmoderation schreiben lassen von ChatGPT und hat auch schon Bachelorarbeiten versucht zu schreiben und so weiter. Und dann nach ChatGPT kam ja der Papst im weißen Wintermantel. Also da kam dieses ganze Bildzeug. Ich habe gestern sogar Merkel auf TikTok rappen gesehen. Also Video wird mittlerweile auch gemacht.
Ja.
Und es ist aber halt nicht alles irgendwie nur Spielereien, sondern es ist wirklich einfach eine gravierende Veränderung, die da ist und kommt für uns und für die Welt. Und es ist einfach nicht überzogen, das zu sagen. Und das macht natürlich super vielen auf der einen Seite Sorgen, die da irgendwie so ein bisschen ängstlicher sind. Andere sagen, oh, gib mir das neue Tool und so, ich will da was machen. Aber es geht ja auch irgendwie um Jobs, es geht um Fakes, es geht um Urheberrecht. Also wer sagt euch, dass wir echt sind? Ne?
Ja, richtig, und genau. Wenn die Oma angerufen werden kann mit der Stimme vom Enkel.
Stimmt.
Das sind ja so, also die Ängste sind voll absolut begründbar, ja. Ja. Gutes Thema. Ja,
zu Stimmfakes gab es gerade auch von Vollbild vom SWR ein richtig cooles Video. Vielleicht können wir das noch dazu packen. Aber zurück zum KI-Podcast, der nämlich echt ganz nice ist, weil ich muss sagen, ich finde es nicht so leicht, up-to-date zu bleiben. Aber mit dem neuen KI-Podcast ist das super, weil die drei, die ordnen das immer ein, was einfach immer so neu da ist. Heißt auch ganz easy, einfach der KI-Podcast. Sucht ihn einfach so bei eurem Podcast-Player. Und die erklären das alles, fassen das zusammen. Es ist nicht so trocken anzuhören, kann man super so beim Fahren zur Arbeit oder so hören. Eine ganz herzliche Empfehlung gibt es jede Woche in der ARD Audiothek und überall.
Liebe Grüße von den Fakt Up KIs, Julia Nestlin und Sina Künz.
Macht's gut, habt eine schöne Woche. Bis nächste Woche.
Ciao.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee: Christoph König.